Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Ich weiß, das Lied ist unmodern und der Inhalt vielleicht auch, aber ich finde das fundamental. Lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Wenn man so sieht, wie Kinder und Jugendliche sich an Idole verkaufen, dann ist das erbärmlich. Und da wäre das die richtige Nachricht. Jetzt aber zur Textlesung. Apostelgeschichte 5, Verse 12 bis 16. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk, das rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. So, dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten. Damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagten, die alle geheilt wurden. Soweit diese Schriftlesung. Es mag wie Aberglauben wirken. Da sind Leute, die sind der festen Überzeugung, dass es ausreicht, wenn nur der Schatten des Petrus auf ihre Kranken fällt, dass sie dann geheilt würden. Das ist eine exotisch wirkende Bibelstelle. Ich habe in einer Auslegung nachgeguckt und das ist schon interessant, was es nicht alles so an Konstrukten gibt. Da meinten doch die Ausleger, ja, das mit dem Schatten wäre Aberglaube gewesen und Gott hätte den Aberglauben der Leute benutzt. Also Gott kann allerhand benutzen, aber dass er den Aberglauben von Menschen benutzt, da habe ich doch große Zweifel dran. Was passierte hier? Was ging hier ab? Die Leute wurden geheilt. Viele Zeichen und Wunder. Nein, es war kein Aberglaube, es war die Furcht. Es war die Furcht des Herrn. Die Leute waren gepackt. Die sagten, wenn alleine der Schatten eines Dieners Gottes, wo Gott wirksam ist, alleine der Schatten auf unsere Kranken fällt, da werden die geheilt. Die ganze Apostelgeschichte, die trieft von der Gegenwart und von der Herrlichkeit Gottes, von der Furcht des Herrn. Vor diesem Abschnitt, da hat Gott zwei Heuchler weggeräumt. Ananias und Sapphira. Wo wären wir, wenn Gott heute alle Heuchler wegnehme? Aber damals knisterte die Luft von der Atmosphäre der Furcht des Herrn. Und das spürte jeder. Und weil sie das spürten, Hananias und Sapphira, und sich anmaßten, sich wagten, in dieser Gegenwart, in dieser spürbaren Gegenwart, Gott ins Gesicht zu lügen, deshalb hat Gott sie weggeräumt. Es ist die Furcht des Herrn. Und das erinnert ein bisschen an diese blutflüssige Frau, die Jesus heilte. Jesus geht durch eine Menschenmenge und man kann sich das richtig vorstellen. Diese blutflüssige Frau, die zieht es hin und stößt es ab und sie zögert, sie hat Angst, Jesus anzusprechen, Jesus zu berühren. Und dann gewinnt sie diesen Kampf, sie greift an sein Gewand, nur an sein Gewand. Jetzt würde der Ausleger sagen, ja, der Aberglaube der Frau hat sie geheilt. Die Frau hat sich überwunden und greift nach seinem Gewand. Und dann heißt es, und Jesus merkte, dass Kraft von ihm ausging. Das ist die Furcht des Herrn. Von der Gemeinde Gottes ging in der Apostelgeschichte eine unglaubliche Atmosphäre der Gegenwart Gottes aus. Und deshalb ist die Apostelgeschichte voll Zeichen und Wundern. Der Herr ist da. In 2. Chroniker 19,9, da heißt es: Und er befahl ihnen und sagte: So sollt ihr es machen, in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ungeteiltem Herzen, in der Furcht des Herrn. Was haben wir dem Herrn zu bieten? Braucht er unsere Hilfe bei irgendwas? Ist er von unserer Sündhaftigkeit überrascht? Was wollen wir ihm geben? Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Das Einzige, was wir tun können, das ist wenigstens den Herrn achten und ihn fürchten. Was bedeutet diese Furcht des Herrn? Was bedeutet das ganz praktisch für uns? Jesus sagt über unsere Gemeinschaft: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ganz besonderer Weise in ihrer Mitte. Wo wir uns dessen bewusst sind, dass es so ist, und wer da in unserer Mitte zu erwarten ist, da erleben wir eine ganz andere Gemeinschaft. Nein, wenn wir hier zusammensitzen, dann ist das nicht dasselbe, als wenn wir an einer Bushaltestelle säßen. Der Herr ist hier und wir haben ihn erwartet, wir haben ihn eingeladen und er ist da. Daran hängt die Qualität unserer Gemeinschaft. Und dann strahlt unsere Gemeinschaft aus. Das heißt in der Apostelgeschichte 5,13: Von den übrigen aber, da wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk, es rühmte sie. Das ist dasselbe wie dieses Hin und Her bei der blutflüssigen Frau. Die Leute nahmen etwas wahr. Es zog sie an wie die Motten das Licht. Sie spürten: Da ist was. Sie spürten es und sie trauten sich trotzdem nicht. Das ist die Furcht des Herrn. Selbst den Nichtgläubigen damals, die das erlebten, musste man nicht sagen, dass da was Besonderes ist. Das war ihre Wahrnehmung. Eine Ahnung der Heiligkeit Gottes. Angezogen und doch nicht die Courage, sich anzuschließen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, schon vor langer Zeit, wenn ich einen Christen treffe, und ich habe das Glück, dass ich es vorher weiß, dann bete ich vorher. Und ich bete auch während der Begegnung. Weil es mir völlig bewusst ist, dass in dem anderen der Herr lebt. Gemeinschaft. Kommen wir zur Anbetung. Hier sind ja eben Dinge passiert, nicht? Wir haben eben Loblieder gesungen. Und wenn wir sehen, was dabei wirklich abgeht, da ist es in Offenbarung 5, 7 bis 12. Und es kam das Lamm Gottes und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Ruhm. Wenn wir beten, passiert etwas. Unsere Gebete steigen vor das Angesicht Gottes und die haben einen Blick in den Himmel. Das sind Räucherwerke, goldene Schalen voller Räucherwerke. Das sind die Gebete der Heiligen. Das passiert zeitgleich. Jetzt, wo wir beten, passiert etwas für die unsichtbare Welt, Sichtbares und Wahrnehmbares. Und ihr Lieben, ich habe die Befürchtung, dass manches Gebet da nicht bei ist. Und bei diesem wohlriechenden Räucherwerk. Das hat nichts damit zu tun, dass man geübt betet. Das hat nichts damit zu tun, dass man in Bibelworten betet. Das hat noch nicht einmal damit zu tun, ob unsere Gebete dogmatisch richtig sind. Gott weiß, was wir meinen, auch wenn wir komische Dinge beten. Darum geht es nicht. Aber was unumgänglich ist, das ist die Haltung, die wir haben. Die Hanna, die Mutter Samuels, die hat gebetet und die wirkte dabei wie betrunken. Also das war jetzt nicht sehr gesittet, stilgerecht oder so. Völlig egal. Gott hat sich ein Lob bereitet von stammelnden Kinderlippen und ja, den Unmündigen. Was aber unabdingbar ist, ist die Haltung. Ihr Lieben, wenn ich sehe, wenn wir das Vaterunser beten beispielsweise, und ich sehe da Leute im Gottesdienst, die haben eine Mimik, den Einzelnen möchte ich nicht beurteilen, aber sehe die Leute mit einer Mimik, beten das Vaterunser, das sieht so aus wie, ist mir eigentlich total Schnuppe, Rille, egal. Wir glauben doch nicht ernsthaft, dass solche Gebete irgendwie in den Thronraum Gottes vordringen. So geht es nicht. Wir wissen, glaube ich, dann manchmal gar nicht, was wir tun. Ich habe in der Gemeinschaft eine Neuerung eingeführt, dass wir nämlich aufstehen beim Eingangsgebet. Und ich muss euch sagen, ich habe das noch nie erlebt in keiner Gemeinde, dass man zu Beginn des Gottesdienstes nicht aufsteht. Es ist mir ein Phänomen. Ja, und ich habe mir nicht nehmen lassen, das den Geschwistern auch deutlich zu sagen. Ich habe gesagt, also ihr Lieben, so geht das überhaupt nicht. Ja. Weil die äußere Form an sich, das Formulieren, es ist völlig egal. Aber wenn du nicht weißt, was du tust, mit wem du redest, mit wem du es zu tun hast, das ist ein No-Go. Und ich glaube, ich bin überzeugt, viele Gebete kommen da nicht an. Bei der Verkündigung. Es ist schön, wenn wir über die Bibel reden. Lass uns mal über die Bibel reden. Wenn wir mit der Bibel umgehen, dann müssen wir damit umgehen, in dem Bewusstsein, dass es sich um Gottes Wort handelt. Kann man von den Juden lernen, nicht? Immer ein bisschen übersteigert vielleicht. Die haben ja so einen Stock, so einen Zeigefinger, mit dem die Seiten umblättern und dann so die Zeilen lang gehen. Das ist sicher übersteigert, aber es geht um Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort weitergeben, in welcher Form auch immer, dann doch wie Jesaja. In Jesaja 6, da begegnet Jesaja dem Herrn und er war schon im Dienst. Und dann sieht er, mit wem er es wirklich zu tun hat. Er bricht er zusammen und sagt: Herr, weiche von mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Petrus, der schreibt: Wenn jemand redet, so würde er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand redet in Andacht, in der Predigt, in dem Glauben, in der Hoffnung, in dem Glauben, dass Gott selbst redet. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: Ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Warum? Hatte Paulus wirklich so eine Menschenfurcht? Ich glaube nicht. Paulus war gebildet, rhetorisch geschult ohne Ende. Und doch, sagt dieser Paulus, ich war vor euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Es ist die Furcht des Herrn. Wir sind Menschen mit unreinen Lippen. Gott selber will durch uns reden. Gott selber will durch uns reden. Wer sollte da nicht zittern? Wer sollte da nicht schwach sein? In dieser Erwartung und diesem Bewusstsein, Gott selber will durch mich reden. Ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, war ich fertig damit. Und das war zu Karneval, habe ich die zum ersten Mal gehalten. Und ich war fertig damit. Und dann wollte ich das nochmal Revue passieren lassen, habe auf dem Sofa gesessen, hatte die Predigt auf dem Schoß und wartete auf das Sportstudio. Und vor dem Sportstudio, da kommt das Wort zum Sonntag und das flippe ich immer weg, weil ich die meistens da nicht als gute Nachricht empfinde. Aber ich hatte ja noch meine Predigt auf dem Schoß und habe gedacht, vielleicht kriege ich ja doch noch einen Impuls. Kann ja passieren, ja? Ich habe die Predigt auf dem Schoß. Ich lese gerade, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Und dann legt die Pfarrerin los. Und dann sagt diese Pfarrerin, ich wünsche mir, dass wir alle mehr verrückt wären. Ich liebe Karneval und ich bin so dankbar für die Karnevalszeit. Und ich hoffe, Sie haben die Karnevalssendung, die vorhin lief, alle gesehen und genossen. Das tut so gut. Einmal im Jahr einfach außer Rand und Band. Ich sitze da mit meinem Predigttext. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Habe ich gedacht, das ist dran. Das ist ja Wahnsinn. Dann hat diese Frau am Ende noch ein Bibelwort benutzt, tatsächlich. Und zwar aus der Bergpredigt. Und dann sagt sie: Selig sind die Trauernden, denn sie sollen fröhlich werden. Und das bezog sie auf Karneval. Es fällt einem nichts dazu ein, eigentlich. Paulus sagt, ich war unter Furcht und Zittern bei euch. Ich kann es gar nicht fassen, ich vergehe. Und dann noch dieses Bewusstsein, dass Gott mich, euch, uns brauchen will. Und dann nutze ich das Podium, gebe mich als Diener Gottes aus und sage, ich wünsche mir, dass ihr alle ein bisschen bekloppt seid und Karneval feiert. Ich finde es toll, wenn man 3 Tage in der Woche hingeht, hurt, seufzt, Leute verprügelt. Wenn jemand redet, dann rede er als Wort des Herrn. Und darum ist mein Job neben aller Leidenschaft keine Vergnügung. Denn ich verstehe Paulus. Und ich habe vor jeder Predigt Angst. Und vor jedem Dienst. Das ist eine Tatsache. Lobpreis. Lobpreis ist etwas so Wunderbares. Wir werden im Himmel beinahe ewig singen. Und sogar ich kann das Tanzband schwingen. Es wird großartig. Und das Tolle ist, wir werden es freiwillig tun. Jawohl, ich werde singen den ganzen Tag. Da werdet ihr was hören. Lobpreis, aber der Herr gibt euch veredelte Ohren, dass ihr Freude habt an meinem Gesang. 1. Samuel 16,23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, dann nahm David die Zither und er spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Hier passiert etwas. Lobpreis ist nicht lalilala, es ist nicht irgendein Singen. Lobpreis ist Wahnsinn, nein, göttlich, göttlich. Saul, geknechtet, gebunden, geärgert, getriezt von einem Dämonen. Und Gott nimmt die, David nimmt die Zither und er lobt den Herrn. Und der böse Geist muss weichen. Wir haben eine liebe alte Gemeindeschwester in Harzgerode, ganz nüchtern, überhaupt nicht charismatisch, 30 Jahre lang im Gemeindedienst. Die sagt, ich habe es erlebt, dass jemand in den Lobpreis reingekommen ist, ein todkranker Mensch, und alleine durch den Lobpreis, ohne Gebet, ohne alles, geheilt war. David spielt die Zither und Saul wird befreit. Das ist Lobpreis. Gott wohnt im Lob seiner Kinder. In Israel, da wurden ganz besondere Personen berufen, zu singen und zu spielen. Es war eine hohe Berufung. Da sind wir wieder bei der Haltungsfrage. Ich war auf einer größeren Konferenz und da war unter anderem eine Lobpreisschulung. Und da bin ich hingegangen. Ich sänge vor dem Herrn, ja, ich kann gar nicht singen. Aber ich war der Letzte, der da eigentlich reingehört hätte. Aber ich bin da reingegangen und ich hatte eine geistliche Motivation. Ich habe gedacht, man würde dort geistlich etwas lernen, A, was Lobpreis ist und B, wie man damit umgeht. Und dann war ich eben da und da kam nichts, geistlich nichts, gar nichts. Und es ging um praktische Dinge, die sicher wichtig sind, aber den Lobpreis eben nicht ausmachen alleine. Da wurde nicht darauf geachtet, in welcher Haltung man Gott lobt und singt. Da wurde nicht darauf geachtet, wie man es vermeidet, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Da wurde nicht darüber gesprochen, wie ein junger Mensch damit umgehen soll, wenn er von allen Seiten angehimmelt wird als Star auf der Bühne. Nein, all diese Dinge wurden nicht besprochen. Und ich habe Lobpreis erlebt. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Da singen Menschen, Herr, wir singen dir zur Ehre. Und da steht der Hero, der Held auf der Bühne und lässt sich anbeten. Und schuld sind die Lehrer, nicht die jungen Kerls, die da Lobpreis machen. Wie sollten sie denn damit umgehen? Nicht, als ich jung war, noch jünger als jetzt, ganz viel jünger als jetzt. So in der Pubertät, da interessierten mich nur zwei Dinge, Mädchen und Mädchen. Und ich hatte eine Alternative, zwei Möglichkeiten, entweder ein Ass in Sport oder ein begnadeter Gitarrist. Ich bin mit der Überlegung heute noch nicht fertig, in welche Richtung ich mich orientieren sollte. Ihr Lieben, Lobpreis ist so wichtig und er wird so schnell vergeigt. Das geht so schnell daneben. Stell du dich mal auf die Bühne vor 500 klatschenden, begeisternden Leute und du und deine Gitarre im Mittelpunkt. Ein Traum. Diese Konferenz, das war eine Vorzeigekonferenz. Diese Lobpreisleute waren Vorzeige-Lobpreis-Leute, ohne jeglichen geistlichen Inhalt. Und da gibt es eine Stelle in Jesaja, da sagt Gott, euer, frei jetzt übersetzt, euer Geplärre und euer Gewimmer, euer Geplärre, das geht mir auf den Geist, sagt Gott. Und das hat nichts damit zu tun, wie manch Konservative denken mag. Ja, da kommt dann so ein Konservativer und sagt, ja, ich weiß, Gott mag keine Schlagzeuge und keine Gitarren und überhaupt. Ja. Nein, damit ist es nicht gemeint. Es geht um die Herzenshaltung. Natürlich haben die Radau gemacht. Die haben Radau gemacht ohne Ende. Schaut deren Instrumente mal an. Ja. Klopfen und zerren und schlagen und
zittern und was weiß ich. Auch die Haltung, die meinte Gott. Und Gott sagt, das, was ihr hier abzieht, das ist ein Geplärre. Und Lobpreis könnte so wunderbar sein. Ihr seid natürlich wunderbar. Also, was soll ich jetzt anders sagen? Gell? Nein, aber auf die Haltung kommt es eben an. Genauso, wenn man schon sieht, Gott alleine schon unsere Planungen, die wir machen, selbst da ist es so entscheidend. Da fängt es schon an und wer tut das? Da heißt es in Jakobus, nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Wer sagt das denn von uns, wenn der Herr will und wir leben? Damit ist nicht gemeint, dass wir das sagen sollen, bitte nicht. Ja? Aber von der Haltung, wenn der Herr will und wir leben, dann werde ich dieses und jenes tun. Und Petrus schreibt dann weiter, er sagt, das ist, Jakobus schreibt dann weiter und er sagt, das ist der Hochmut eures Lebens, dass ihr eben nicht fragt. Und auch das ist Furcht Gottes. Und diese Furcht, die macht frei von allem anderen. Das ist das Tolle. Aber diese Furcht Gottes, ohne geht nichts. Und deshalb glaube ich, haben wir keine Erweckungen und wenig erweckliche Momente. Weil diese Furcht Gottes nicht da ist. Und das ist das Einzige, was wir Gott geben können und was ihm unbedingt zusteht. Nein, wir sind nicht unter einem Regelwerk. Wir haben eine Beziehung. Aber wir haben eine Beziehung zu dem Heiligen. Zu dem, von dem alles kommt, von dem alles, aber auch alles abhängt. Zum Schluss. In der Furcht des Herrn liegt alles, was der Herr uns erworben hat. Und das ist, hier wird zum Beispiel 1. Korinther 1,30 erfahrbare Realität. Da heißt es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Da, wo wir diese Furcht des Herrn haben, werden wir damit umkleidet. Das kann man erleben. Lasst uns beten um Gottes Erkenntnis. Lasst uns beten um Selbsterkenntnis. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Gott fürchten heißt Gott ehren. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind nicht belastet. Wir haben nichts zu bringen. Aber das eine lasst uns Gott geben. Lasst uns Gott geben, was Gott gebührt. Nämlich Ehre und Ehrfurcht. Zum Schluss Sprüche 23, 17. Dein Herz ereifere sich nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Amen.